Ja, Gnade von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Schön, wieder hier zu sein. War ja letzte Woche krankheitsbedingt leider ausgefallen. Aber rechtzeitig zum neuen Jahr bin ich wieder da. Alle Jahre wieder. Ihr Lieben, beginnt ja das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent. Tatsächlich, heute ist der erste Tag des Jahres des Herrn 2024. Man kann sagen, im Glauben an den dreieinen Gott sind wir der Weltzeit einen Schritt voraus. Während man sonst überall sich auf das Jahresende und den Jahreswechsel vorbereitet und manchmal kommt ja dann auch noch die Jahresenddepression dazu, während alle Welt auf das Ende starrt und schaut und guckt, dass die Bilanzen am Schluss vielleicht auch irgendwie stimmen oder noch geschönt werden, damit sie stimmen, warten wir nicht auf das Ende, sondern erwarten wir den Herrn, der kommt. Die Ankunft des Herrn. Jutta hat schon gesagt, Advent heißt Ankunft. Und der Advent, der richtet uns aus auf die Zukunft Jesu Christi. Der bereits Gekommene wird kommen. Er wird kommen und alles gut machen. Und das ist der Grund unserer Hoffnung. Letzten Sonntag war der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, das gehört beides zusammen. Mit diesem Sonntag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, endet das alte Kirchenjahr. Und an diesem Sonntag steht ja so eine Frage im Raum, was ist eigentlich mit unseren Verstorbenen? Und was wird auch mit uns? Das ist diese Frage am Ende des Kirchenjahres, am Totensonntag, am Ewigkeitssonntag. Und der Advent, der gibt darauf jetzt eigentlich die Antwort. Man kann sagen mit den Worten aus 1. Thessalonicher 4, er selbst, der Herr, wird herabkommen. Advent, er wird kommen vom Himmel und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir mit dem Herrn zusammen sein, alle Zeit. Das Bild, was Paulus dort vor Augen hat, als er diesen Satz schreibt, ist tatsächlich die Ankunft eines Herrschers in der Antike. Wenn sich ein Herrscher angekündigt hat und seine Provinzstadt besuchen wollte, dann wusste man das natürlich normalerweise vorher, okay, der Kaiser kommt oder irgendwie so ein Abgesandter, ein wichtiger Abgesandter des Kaisers, und dann ist ihm die Stadt entgegengegangen, um ihn in die Stadt einzuholen. Das ist genau das, was hier dahinter steht. Und das ist Advent. Er kommt, wir gehen ihm entgegen. Diese doppelte Begegnung, die da zustande kommt. Und wenn das Jahr nicht irgendwann und irgendwie mal zufälligerweise an einem 1. Januar anfängt, sondern wenn es mit dem Advent und mit Weihnachten beginnt, dann steht die Antwort auf die Frage, die am Ende stand, ja vor der Frage. Ja? Dann kommen wir eigentlich immer schon her von der bereits erhörten Bitte. Und Gott selber sagt, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich schon hören. Und was wir im Jahreslauf sozusagen erleben, dass der Anfang sozusagen, ja, schon auf das Ende antwortet, bevor das Ende eigentlich da ist, das erfahren wir auch in jeder Woche. Auch unsere Woche beginnt anders, als man es immer denkt, ja nicht mit dem Montag, sondern mit dem Sonntag. Der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Und so wie die Woche mit dem Sonntag, mit dem Tag der Auferstehung beginnt, so beginnt eben auch das neue Jahr mit dem tröstlichen Ausblick auf den Auferstandenen, der bei uns ankommt. Und diese Perspektive, die lässt uns hoffnungsgewiss nicht nur in die neue Woche gehen, wir kommen von der Auferstehung her, sondern lässt uns auch hoffnungsgewiss in das neue Jahr gehen. Wir kommen von dem her und gehen auf den zu, der auferstanden ist. Und der Wochenspruch für die erste Adventswoche aus Sacharja 9, Vers 9, der kann uns deswegen auch so als Leitvers eigentlich für das ganze neue Jahr dienen. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das erste Wort dieses Satzes ist ein, neudeutsch würde man sagen, ein Eye-Catcher. Also für die, die des Englischen nicht so gut mächtig sind wie ich zum Beispiel, das ist ein Blickfang, ein Augenöffner. Da wird das Auge gefangen genommen. Siehe. Und unzählige Male in der Bibel beginnt ein Gotteswort mit diesem bedeutsamen Wörtchen. Siehe. Dieses Siehe, wenn es von Gott oder im Auftrag Gottes gesagt ist, das wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Achtung, aufgepasst. Geht nicht achtlos vorbei. Liebe Leute, hier gibt es was zu sehen. Man kennt das ja manchmal aus irgendwelchen Filmen. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Nein, hier gibt es etwas zu sehen. Siehe, Augen auf. Mach die Augen auf. Schau hin. Und wir alle gehen ja hoffentlich mit einigermaßen offenen Augen durchs Leben. Aber da stellt sich immer wieder die Frage, ja, worauf achten wir eigentlich? Worauf achtest du auf deinem Weg durchs Leben? Welche Bilder beeindrucken dich? Welchen Eindrücken, die auf dich so zukommen, schenkst du eigentlich Aufmerksamkeit? Welchen Gedanken, die vielleicht da mal so mitkommen, welchen Gedanken hängst du dann nach? Was nimmt dich vielleicht auch gefangen? Oder welche Nachrichten, welche Informationen bestimmen eigentlich deine Blickrichtung? Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir gerade wieder in einer Zeit sind, wo viele mit gesenktem Blick durch die Gegend gehen. Und das geht dir vielleicht auch so, dass du mit gesenktem Blick durch die Gegend gehst, weil vieles dich einfach tatsächlich nach unten zieht. Und dann schaut man auch automatisch nach unten. In der Wohnung meiner Eltern hing ein Vierzeiler. Das ist manchmal ganz gut, wenn man sowas langfristig da hängen hat. Irgendwann kriegt man es einfach mit. Das hat sich dann mir über die Jahre eigentlich eingeprägt. Und dieser Vierzeiler ist mir jetzt im Blick auf die Predigt wieder in den Sinn gekommen. Siehst du nur die Wellen und den Meister nicht? Wende doch nach oben stets dein Angesicht. In den schwersten Stunden, zages Herze du, traue deinem Meister auch das Größte zu. Schau nach oben. Ihr Lieben, das Wort Gottes, das lenkt unseren Blick immer nach oben. Lukas 21, 28, kann schon mal spoilern, das wird der Predigtext für nächsten Sonntag sein. Da sagt Jesus, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wenn wir dort in den Zusammenhang schauen, dann ist von ganz vielen schrecklichen Sachen die Rede. Gerade in Krisenzeiten ruft Jesus uns dazu auf, den Blick zu heben, ihn zu erwarten. Die Rettung ist bei Gott beschlossene Sache. Sie kommt und sie kommt von oben. Sie kommt von außen auf uns zu, auf dich zu. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium von Advent, von Weihnachten. Es ist auch das Evangelium von Karfreitag und Ostern. Es ist die wirksame Freudenbotschaft Gottes. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und Gott ist kein Ankündigungsminister. Er ist wirklich der Retter. Er ist wirklich der König. Er ist auf dem Weg und er kommt. Und deswegen lohnt es sich, auf ihn hinzuschauen. Gott ist aber nicht einfach ein König oder der König, er ist dein König. Gott, dein König. Was für eine Zusage. Gott hat sich vor aller Zeit auf dich eingeschworen. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit Epheser 1 gepredigt. Da heißt es am Anfang im Epheserbrief, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Demgemäß hat er uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Gott hat sich vor der Weltschöpfung schon auf uns festgelegt, auf die Gemeinschaft mit uns. Und an Weihnachten werden wir hoffentlich wieder dieses wunderbare Lied singen von Paul Gerhardt, in dem heißt es, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Erkoren heißt auf Neudeutsch erwählt. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Und der dich aus Liebe erwählt hat, der ist kein kleines Licht, der ist keine Funzel. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und als König hat er das Sagen. Sein Wort ist Befehl. Sein Wort geschieht. Wenn er spricht, steht's da. Und ihm steht ein ganzer Hofstaat voller Engel und Erzengel und was weiß ich was noch alles zu Diensten. In seinem grenzenlosen Königreich, es hat keine Grenzen, da ist auch für dich Platz. Und dieser König, so wird uns nun hier gesagt, dieser König aller Könige, dein König, er kommt zu dir. Zu dir. Das ist der nächste Hammer. Normalerweise ist es ja so, wenn wir zu einer berühmten Persönlichkeit wollen, oder sei es vielleicht auch nur zum Hausarzt, falls wir denn einen haben, dann müssen wir uns um einen Termin bemühen, falls wir dann überhaupt durchkommen. Ich habe in den letzten Wochen auch mal versucht, ein paar Ärzte zu erreichen. Gott hat ein Wunder getan. Ich habe dann einen tatsächlich, nach zweimal Klingeln, ging schon die Arzthelferin ran und ich habe sofort, hatte mich aufgenommen. Also es geschehen auch noch in Zeichen und Wunder. Beichtgeheimnis. Beim König oder beim Papst oder beim Bundespräsidenten, da würde man vielleicht sagen, man bittet um eine Audienz. Und das kann man ja tun, da kann man irgendwie hinschreiben, ja, ich würde mal gerne den Bundespräsidenten sehen oder keine Ahnung was, wie man das dann schreibt, habe ich noch nie gemacht. Aber also selbst wenn man das schreiben würde und darum bitten würde, ist es ja noch lange nicht gesagt, dass man das dann auch bekommt. Ich meine, die Leute haben ja auch was zu tun, auch die Hausärzte. Ganz anders ist es bei Gott, deinem König. Er lädt sich bei dir ein. Wie damals beim Zöllner Zachäus. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Klar, der Zachäus wollte irgendwie Jesus sehen aus der Ferne, hat sich auch nicht richtig rangetraut. Jesus guckt hoch und sagt, weißt du was, du musst mich nicht einladen, ich lade mich bei dir ein. Er hat ihm quasi die Tür eingetreten. Gott lässt nicht irgendwie Leute kommen. Er kommt selber, er kommt höchstpersönlich, er kommt zu dir. Er wartet nicht erst auf eine Einladung. Und ganz ehrlich, ich glaube, da könnte er lange drauf warten, bis wir ihn wirklich einladen. Weil wir doch immer wieder Ausreden haben, es ist noch nicht aufgeräumt. Oder heute nicht, vielleicht übermorgen. Heute passt's gerade nicht, haben noch so viel vor. Also wenn Gott auf unsere Einladung warten würde, ja, dann könnte er lange warten. Und deswegen lädt er sich selber ein. Er kommt einfach. Egal, ob da aufgeräumt ist oder nicht. Und meistens ist es nicht aufgeräumt bei uns, ja. Und er kommt und sagt, ist mir echt egal. Mir ist an der Gesellschaft, an deiner Gesellschaft, an der Gemeinschaft mit dir ist mir gelegen und deswegen komme ich. Und deswegen bin ich jetzt einfach da. Und deswegen heißt es auch in einem Adventslied, was wir gerade schon gesungen haben und wo wir nachher noch die letzten 5 oder 6 Strophen singen werden, dichtet Paul Gerhardt, ja, wie soll ich dich empfangen? Eigentlich schon fast die falsche Frage. Er lenkt den Blick nochmal auf eine ganz andere Perspektive, auf die Perspektive unseres Satzes. Dein König kommt zu dir. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen. Das heißt, er kommt freiwillig. Ich muss ihn nicht bestechen, muss Gott nicht bestechen, dass er zu mir kommt. Er kommt freiwillig. Ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch schön. Nicht nur die Angst und Not, die mir bewusst ist, sondern die ihm an euch bewusst ist. Er kennt dich viel besser, als du dich selber kennst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt. Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, schafft, dass bei Gottes Kindern Verbleib ihr Erb und Teil. Werden wir nachher auch noch gemeinsam singen. Und damit sind wir beim letzten Teil der Adventsbotschaft von Sacharja 9, Vers 9. Der, der da kommt, dein König, der kommt nicht als großer Zampano, der will dich nicht beeindrucken, dass du dann einfach ganz fasziniert bist und sagst, oh, toller Hecht. Nein, er kommt, um dich zu retten. Als ein Gerechter und ein Helfer oder eben ein Retter. Und Jochen Klepper dichtet in einem anderen Lied, dem alle Engel dienen. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, und ihr Lieben, das sind wir alle, in der einen oder anderen Weise. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Jesus Christus, wenn er an ihn glaubt, das ist Rettung. Dein König kommt als Gerechter und als Helfer, als Retter. Und gerecht heißt er, weil er ein Gott des Rechts und der Ordnung ist. Der Gott des Lebens, der erhebt sich gegen das Chaos, das alle Welt in einen tödlichen Strudel gezogen hat. Die Hölle, so lesen wir bei Hiob einmal, ist ein dunkler Ort ohne alle Ordnung. Hölle, Chaos, keine Ordnung. Und dagegen steht Gott auf. Er schafft Frieden, das heißt, er schafft Ordnung, die Leben ermöglicht und die dem Leben dient. Dass es eben nicht drunter und drüber geht wie im Krieg, wo jeder gucken muss, wo er bleibt, sondern dass Ordnung da ist, die Leben schafft, Leben ermöglicht, Leben erhält. Das heißt Recht und Gerechtigkeit bei Gott. Und so bringt Gott auch dich zu Recht. Das heißt Rechtfertigung. Er bringt dich zu Recht und mich, die wir uns gegen Gott verschworen hatten. Gott selber richtet uns auf und neu aus. Als Gerechter und als Helfer ändert er unsere Blickrichtung und er richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gottes Gerechtigkeit, die strahlt aus auf uns, die wir in Christus gerecht gemacht sind. Er ist der Heiland, der Heil macht, was zerbrochen war, der zurechtbringt, was verkrümmt war, der Rettung bringt, wo Sünde, Tod und Teufel ihr Unwesen trieben. Jesus Christus ist dein König, der zu dir kommt als Gerechter und Retter. Und wenn wir es nachlesen wollen in der Weihnachtsgeschichte oder kurz davor dann in Matthäus 1, da wird es ganz deutlich erklärt, der Name Jesus, der bedeutet, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist der Name Jesu. Und dieser Name ist Programm. Und jetzt will ich noch einen letzten Punkt anführen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, wie schön, mein König kommt zu mir. Mir hilft er, mir verschafft er Gerechtigkeit. Alles gut. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, mein König, meine Gerechtigkeit, mein Heil, meine Rettung. Dann stehen wir in der Gefahr, aus dem Friedenskönig so eine Art Provinzfürsten zu machen. Gott ist aber der König aller Könige. Und er ist der Herr aller Herren. Er ist der Friedefürst der ganzen Welt und der Gott aller Völker. So schreibt Paulus mal auch im Römerbrief. Das Herrschaftsgebiet Gottes ist das Universum. Und so hat es schon der Prophet Sacharja zu sehen und zu hören bekommen. Und als ich diesen Wochenspruch aus Sacharja 9,9 diese Woche nochmal im Zusammenhang gelesen habe, da habe ich nochmal neu gestaunt über die Kraft des Wortes Gottes, die sich auch darin beweist, dass es in ganz unterschiedliche Zeiten hineinspricht. Und ich möchte uns zum Schluss nochmal den ganzen Abschnitt lesen, Sacharja Kapitel 9, die Verse 1 bis 10. Und einige Orte, die da genannt werden, die kommen euch vielleicht gerade sehr, sehr bekannt vor. Ich lese uns einfach mal Sacharja 9, die Verse 1 bis 10. Dies ist der Ausspruch des Wortes des Herrn, das gegen das Land Hadrach gerichtet ist und auf Damaskus sich niederlässt. Denn der Herr hat ein Auge auf die Menschheit und alle Stämme Israels. Und auch gegen Hamat, das daran grenzt, also an Damaskus grenzt, gegen Tyrus und Sidon, Städte im Libanon, weil sie so ausnehmend weise sind. Wohl hat Tyrus sich eine Festung erbaut und Silber aufgehäuft wie Staub und Gold, so viel wie Gassenkehricht. Doch der Herr wird es arm machen und seinen Besitz ins Meer stürzen, und es selbst wird vom Feuer verzehrt werden. Askalon wird es sehen und schaudern, heute sagt man vielleicht Aschkalon, und schaudern auch Gaza und wird in Angst erzittern. Ebenso Ekron, weil es sich in seiner Hoffnung auf Tyrus getäuscht sieht. Aus Gaza wird der König verschwinden, aus Aschkelon wird nicht, und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Gesindel wird sich in Aschdod niederlassen, und dem Stolz der Philister will ich ein Ende machen. Wenn ich dann ihr blutiges Opferfleisch aus ihrem Munde entfernt und ihre gräuelhaften Speisen ihnen zwischen den Zähnen weggeschafft habe, so werden auch sie unserem Gott als ein Rest angehören und als ein Stamm in Juda gelten und die Bewohner von Ekron, den Jebusitern, den Bewohnern von Jerusalem, gleichstehen. Und ich will mein Lager aufschlagen und um mein Haus her als Schutzwache, so dass keiner mehr hin und her hindurchzieht und kein Zwingherr mehr über sie hinwegschreitet. Denn jetzt halte ich selbst Wache mit offenen Augen. Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem. Auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. Soweit Sacharja 9, Vers 1 bis 10. Und dieser Text ist ein bisschen schwer zu übersetzen und deswegen ist manches nicht ganz hundertprozentig klar, aber eines wird doch sehr, sehr deutlich. Gott, der Gott des Friedens, der hat und er behält das Sagen. Und er gibt nicht nur Israel und der Stadt Jerusalem, sondern auch Gaza, dem Volk der Philister und den Städten im Libanon eine Verheißung. Auch sie, gemeint sind die Bewohner von Gaza und von Aschkelon, auch sie werden unserem Gott als ein Rest angehören und als ein Stamm in Juda gelten. Sie werden aufgenommen ins Volk Gottes. Und die Bewohner von Ekron werden den Jebusitern, den Bewohnern Jerusalems, gleichstehen. Gottes Wort lässt uns das Erstaunliche erwarten, was wir jetzt nicht sehen, aber was von Gott her zugesagt ist, dass aus erbitterten Feinden Freunde werden, Miterben des Gottes Israels, wenn der Friedefürst sein Werk der Versöhnung vollendet hat. Ich habe einfach gestaunt, als ich diesen Text diese Woche las. Und dieser Ausblick auf den kommenden Friedenfürsten, den Gerechten, den Retter, der möge unseren Blick gerade in Zeiten wie diesen hoffnungsvoll heben, dass wir nicht niedergeschlagen zu Boden schauen, sondern auf den schauen, der seine Ankunft angesagt hat und der sich auch nicht verspäten wird wie die Erfurter Bahn oder sonst irgendwas. Er möge unseren Blick ausrichten auf ihn. Er möge uns trösten am Anfang des neuen Kirchenjahres, dass wir heute im Namen des dreieinen Gottes beginnen. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn, der nahe ist und der kommt. Amen.